Hekigan Roku Nummer 1. Kaiser Wu? Fragt Bodhidharma. Kaiser Wu von Liang? Fragte Bodhidharma. Was ist das grundlegende Prinzip der heiligen Lehre? Bodhidharma sagte, Lehre, Weite, nichts Heiliges. Wer steht da vor mir? Keine Ahnung. Der Kaiser verstand die Bedeutung dieser Worte nicht. Daraufhin überquerte Bodhidharma den Fluss und zog in das Land Wei. Später erzählte der Kaiser die Begebenheit Chico, der sagte, ihr wisst, wer das war? Der Kaiser erwiderte, keine Ahnung. Chico, das war der Bodhisattva Kanon, der das Herzsiegel des Buddha trägt. Der Kaiser empfand großes Bedauern und wollte nach Bodhidharma schicken. Aber Chico sagte, es ist nicht gut, eine Nachricht zu schicken, um ihn zurückzuholen. Selbst wenn das ganze Volk ginge, er würde nicht zurückkehren. Könnt euch gerne bequem hinsetzen, wenn ihr wollt. Eine berühmte Geschichte. Bodhidharma gilt als der erste Vertreter des Zen in China. Bodhidharma, sagt die Legende, war ein Prinz oder ein Fürstensohn oder irgendwie sowas und hat die Lehre des Zen, die damals noch gar nicht so hieß, aus Indien nach China gebracht. Es gab vorher schon Buddhismus in China. Das heißt, die buddhistische Lehre war schon nach China gekommen und die Lehren, die in China angekommen waren, waren aber älter als die Zen-Überlieferung. Das heißt, der Kaiser war schon mit dem Buddhismus in Berührung gekommen und wie das meistens so ist, wenn Leute versuchen, ihre Religion zu verbreiten, dann preisen sie sie an, gerade wenn sie die Möglichkeit haben, von dem Herrscher eines Staates unterstützt zu werden. Das bedeutet, ich kann meine Lehre weiter verbreiten. Meine Lehre weiter verbreiten bedeutet gutes Karma für mich und das Land. Also muss ich versuchen, meiner Lehre eine breitere Basis zu geben. Also ist es auch wichtig zu versuchen, bei der Politik einen Fuß in die Angel zu kriegen. Und der höchste Punkt, der beste Hebel in China dieser Zeit um 600 nach Christus ist natürlich der Kaiserhof. Der Kaiser hat also schon vom Buddhismus gehört und irgendwie hat er mitgekriegt, dass es da jemand gibt, der gerade aus Indien gekommen ist. Vielleicht ein Star. Vielleicht mit einer aufsehenerregenden neuen Lehre. Kann man sich so vorstellen, wie heutzutage, wenn jemand ein Buch schreibt, auf einmal in alle Talkshows eingeladen wird. Dann wird man auch an den Kaiserhof eingeladen. Als Vertreter einer wichtigen neuen Lehre vielleicht. Also, der Kaiser hat hohe Erwartungen. Und was man noch wissen muss, der Kaiser hat anscheinend schon versucht, das, was ihm seine bisherigen Ratgeber zu Buddhismus gesagt haben, umzusetzen. Der Buddhismus, wie er dem Kaiser in Anführungsstrichen verkauft wurde, ist ein belohnungsbasierter Buddhismus. Das klingt jetzt erstmal abschreckend, aber tatsächlich ist es so, dass das sehr wichtige Konzept Karma im Buddhismus tatsächlich so ähnlich funktioniert. Karma beschreibt eigentlich, wie aus dem, was ich tue, mein Schicksal wird, was mir erklärt, warum ich heute in einer bestimmten Situation bin, nämlich als Erbe meiner guten oder schlechten Taten in der Vergangenheit, möglicherweise im vergangenen Leben, und gibt mir natürlich die Möglichkeit, wenn ich dieses Prinzip verstehe, dieses Ursache-Wirkungsprinzip, meine Situation auch zu verbessern. Also, wenn ich heilsam handle im Sinne des Buddhismus, dann bekomme ich etwas dafür. Was ich dafür bekomme, das ist natürlich nicht Gold oder sowas. Wir sind ja schließlich hier in einem spirituellen Bereich. Sondern ich bekomme Verdienste. Verdienste bedeuten zum Beispiel spirituelle Erfahrungen, die Fähigkeit, nach diesem Leben direkt ins Nirvana einzugehen. Vielleicht auch die Wirkung unheilsamer Dinge, die ich in der Vergangenheit getan habe, zu kompensieren. Auch sehr wichtig für einen Kaiser, der sicherlich nicht regieren konnte, ohne manchmal Gras zu zertreten. Also ein Modell von Buddhismus, was darauf basiert, wenn du gute Ursachen schaffst und dich an eine bestimmte Methode hältst, dann wird es dir besser gehen. Das ist so nahe an unserem normalen Denken, dass es auch sehr einfach vermittelbar ist. In Asien hat das teilweise etwas merkwürdige Ausmaße bekommen. Da ist es zum Beispiel so, da werden Vögel in Käfigen gehalten, auf großen Märkten. Und weil es gutes Karma bringt, Lebewesen zu befreien, kann man sich dann halt da so einen Vogel kaufen und den freilassen. Wie das weitergeht mit dem Vogel, weiß ich nicht. Ich halte es für durchaus denkbar, dass sie so interessiert sind, dass sie danach wieder in den Käfig reinfliegen. Auf jeden Fall, das steckt letztendlich dahinter. Was anderes, was wir auch kennen, vielleicht etwas komisch finden, das sind diese Gebetsmühlen. Eine Gebetsmühle ist halt ein Rad, mit dem man ein Mantra vergleichsweise mechanisch rezitieren kann. Denn es wird gesagt, buddhistische Lehren oder Mantren zu rezitieren bringt gutes Karma. Das heißt, je mehr du dieses Ding drehst, desto mehr gutes Karma. Und ganz viele buddhistische Praktiken sind tatsächlich so ausgerichtet. Wir müssen auch nicht so tun, als wäre Zen davon frei. Wir haben hier sowas nicht. Aber es gibt zum Beispiel so Fächer, da ist das Hanya Shingyo drauf. Und wenn man diesen Fächer einmal wedelt, dann hat man 108 Mal das Hanya Shingyo rezitiert. Bringt auch super gutes Karma. Oder was in Japan auch gemacht wird, kann man seinen Toyota segnen lassen. Wenn man sein Auto neu gekauft hat, dann kann man zum örtlichen Zen-Priester, ne, nicht zu irgendeinem buddhistischen Priester, zu einem Zen-Priester kann man hingehen, macht einen Termin, wird das Auto da reingefahren, der Zen-Priester zieht seine Robe an, geht da ein paar Mal rum, rezitiert dabei irgendetwas und dadurch wird das Fahrzeug gesegnet und die Wahrscheinlichkeit, dass damit irgendein Unfall geschieht, wird geringer und da wird wahrscheinlich auch nie rosten. So die Vorstellung dafür, dass man diesen Segen bekommt von dem Priester, zahlt man ihm eine kleine Summe, die er benutzt, um sich und seinen Tempel zu unterhalten. Das ist ein Modell, was so ein bisschen so ähnlich ist wie die Religion in der Antike im Bereich des Römischen Reichs. Dann nannte man das Do und Des. Das heißt, gib damit gegeben wird. Das heißt, wenn man da geopfert hat, dann war das nicht so wie unser Verhältnis zum christlichen Gott normalerweise ist. Ist ja dann sich vielleicht einfach nur darüber freut, sondern man sagte dem jeweiligen Gott, den man sich ausgeguckt hat, ich möchte gerne den Sieg in der und der Schlacht und dafür stifte ich hier diese vergoldete Schwein. Kann man in den antiken Tempeln so sehen, steht da wirklich auf den Weihegaben genau drauf. Dieses vergoldete Schwein wurde von Archimedes oder wie auch immer der Betreffende hieß, im Jahre bla 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 gestiftet, um den Sieg über die persische Flotte zu erlangen oder sonst was. Also eigentlich auch ein Deal, ein Kaufgeschäft, auch vollkommen nachvollziehbar. Sowas Ähnliches, das heißt letztendlich ein Weg, wie man den Segen des Himmels bewerkstelligen kann, hat der Kaiser gesucht. Also er wollte jetzt niemand bestechen direkt, aber er wollte herausfinden, was sind die guten Sachen, was muss ich bezahlen, kurz gesagt, damit ich was Spirituelles, Gutes wiederkriege. Das war der buddhistische Deal, schon lange Zeit zwischen Berufsbuddhisten, Mönchen und Nonnen und Laien. Berufsbuddhisten hatten den ganzen Tag Zeit, Buddhismus zu praktizieren, im Unterschied zu den Laien. Sie hatten überhaupt keine Schwierigkeiten, sich an die Gebote zu halten, weil sie zum Beispiel kein Problem damit hatten, sich um ihren Lebensunterhalt zu kümmern. Das machte alles die Unterstützungsgemeinschaft um sie herum. Das heißt, sie waren in der Lage, die spirituelle Praxis zu 100% auszuüben und tiefer in sie einzudringen. Das konnten die Laien jetzt nicht, weil irgendjemand musste ja auch das Essen für die Mönche und Nonnen herbeischaffen. Und es war jetzt auch nicht so, dass jeder bereit gewesen wäre, seine ganze Lebensweise auf diesen Weg auszurichten. Aber trotzdem hatten auch die einen Bedarf an ein bisschen Spiritualität und etwas gutem Karma. Hilfe für ihr Leben. Und der Deal war dann einfach, sie unterstützen den Klerus, sie unterstützen die Mönche und Nonnen und dafür kriegen sie deren Unterweisung und deren Segen. Was ich vor einiger Zeit gelesen habe dazu, ganz interessant, das kommt, glaube ich, aus Sri Lanka, dass ein westlicher Mönch, ein Deutscher, sich da hat ordinieren lassen und diese ganzen Feierlichkeiten mitgemacht hat, ist dann wirklich Mönch geworden. Und dann kommt irgendjemand, irgendein Laie und gibt dir irgendetwas, irgendeine Gabe, das Essen, das zu trinken oder sonst was. Und was er erst lernen musste, ist, er darf nicht Danke sagen. Auf keinen Fall Danke sagen. Total schräg. Warum darf er nicht Danke sagen? Steht er so viel höher über diesem einfachen Volk? Nein, es geht darum, wenn die Leute ihm etwas geben und er ihnen keinen Dank gibt, dann behalten sie ihr gutes Karma für ihre gute Tat. Wenn er Danke sagt, dann wird dadurch schon ein Teil ihrer guten Tat durch dieses Danke des Mönches wieder kompensiert. Das heißt, um Karma anzusparen, ist es wichtig, dass derjenige, der beschenkt wird, nicht Danke sagt. Das ist also die geistige Welt, die dahinter steckt, die für uns jetzt aus ein paar tausend Jahren Entfernung ein bisschen schräg aus. Aber in Wirklichkeit ticken wir noch genauso mit dieser Theorie, dass wir irgendetwas tun müssen, hart arbeiten müssen, um etwas anderes zu kriegen. Vielleicht nicht von irgendwelchen Göttern, aber dass es so ein Deal gibt. Ich mache etwas und dafür kriege ich etwas. Daraus besteht unsere ganze Wirtschaft und das durchzieht auch unsere Denkweise komplett. So ist der Kaiser. Eigentlich stellt er die Frage, was ist die Methode, um spirituellen Nutzen zu bekommen? Und er möchte eigentlich am liebsten eine Liste haben mit Dingen, die er tun soll, was er dafür kriegt. Kaiser Wu hat in seinem Reich den Buddhismus gefördert. Er hat Klöster gegründet, gute Möglichkeiten geschaffen, damit Buddhismus praktiziert werden konnte. Und wie das damals so war, hat man ihm dafür versprochen, dass er dafür eine Menge spirituelles Verdienst bekommt. Was ist das grundlegende Prinzip der heiligen Lehre? Also, am liebsten hätte er etwas gehört. Gutes Karma, gutes Handeln bringt gute Ergebnisse, viel gutes Handeln bringt viele gute Ergebnisse. Wenn du in der Vergangenheit etwas falsch gemacht hast, kannst du es dadurch kompensieren, dass du jetzt richtig handelst. Und wenn du das alles voller Vertrauen machst und den Buddhismus weiter in deinem Land unterstützt, dann wirst du noch viele weitere Fortschritte machen. Letztendlich wirst du irgendeine Belohnung bekommen. Bodhidharma verweigert diese Antwort. Natürlich kennt er diese Lehren, aber er lässt sich nicht darauf ein. Statt dem Kaiser zu sagen, so und so geht das und das wirst du dafür kriegen, sagt er nur, leere Weite nichts Heiliges. Das heißt, die große Erwartung, die der Kaiser in diesen spirituellen Shootingstar gesetzt hat, trifft auf gähnende Leere. Und man kann sich auch vorstellen, dass das schon einen mittleren Eklat ausgelöst hat. Weil natürlich haben die Berater des Kaisers ihm vor seine Fragen empfohlen. Und haben ihn vielleicht schon bekannt gemacht, was er als nächstes fragen soll. Die zweite Frage ist dann, welche Übungen sind am wichtigsten oder sowas, um diese Belohnung zu kriegen, die du uns bei der ersten Antwort gegeben hast. Und die erste Antwort ist schon so, dass es in der Richtung nicht weitergeht. Das heißt, der Kaiser ist schockiert von dieser Antwort. Nichts von Belohnung. Keine Methode, kein Weg, auch kein Versprechen, dass, wenn der Schüler Bodhidharmas wird, dass er dann irgendetwas bekommen wird. Nichts. Am Ende dessen, als Kern von der Lehre, die Bodhidharma mitbringt, ist auch nichts drin. Nicht das, was erwartet wird. Nichts Heiliges. Nichts Überweltliches. Menschen, die nach Spiritualität suchen meistens etwas Transzendentes. Transzendent heißt etwas, was über die Welt hinausgeht und was sie über die Schwierigkeiten und Begrenzung der Welt hinaushebt. Und die Begrenzung der Welt ist einfach ganz klar, dass die Dinge sich dauernd verändern, dass die Dinge leidhaft sind manchmal und dass diese Vergänglichkeit letztendlich auch bedeutet, dass wir Alter, Krankheit und Tod unterworfen sind, wie im Buddhismus immer wieder wiederholt wird. Das heißt, der Kaiser sucht eine transzendentale Belohnung, die ihn irgendwie aus diesen weltlichen Schwierigkeiten rausholt. Deswegen fragt er nach etwas Heiligem. Und Bodhidharma gibt ihm nichts. Leere Weite, nichts Heiliges. Sowas gibt es gar nicht. Das, was du suchst, gibt es gar nicht. Das heißt, so knapp wie das dargestellt wird, könnte man auch sagen, dumme Frage setzen. 6. So ist das natürlich nicht gewesen. Das ist natürlich sehr knapp gefasst hier. Aber natürlich geht es ein bisschen in die Richtung. Und das erklärt auch, warum der Kaiser die nächste Frage stellt. Wer steht da vor mir? Das ist jetzt schon die Frage. Wie kommst du dazu, so etwas zu sagen? Was für eine Qualifikation hast du überhaupt? Ich habe die besten buddhistischen Berater meines Reiches hier um mich versammelt. Die haben mir seit Jahrzehnten erklärt, wie Buddhismus funktioniert. Und du kommst mir jetzt sowas, dass es so etwas wie Heiligkeit nicht gibt. Das haben die mir lang und breit erklärt. Die haben mir gesagt, wie das geht. Die haben mir gesagt, was ich dafür tun muss. Ich habe das alles gemacht. Ich habe Klöster gebaut, ich habe den Buddhismus unterstützt und du kommst jetzt hierher und erzählst mir, das bringt alles nichts, gar nichts. Das ist der Hintergrund der Frage. Und natürlich würde man jetzt erwarten, dass Bodhidharma jetzt seine Autorität zeigt, dass er erklärt, wodurch er autorisiert ist. Klassischerweise, dass er jetzt die Essschale rauskramt, die angeblich vom Buddha übernommen hat. Und zeigt, dass er der direkte Nachfolger des Buddha ist. Und sie präsentiert. Und sagt, ich bin der Dharma-Erbe des Buddha, der direkte. Deswegen darf ich das sagen. Oder ich bin der oberste Patriarch des Dhyana-Buddhismus aus Indien. Und mein Lehrer war und so weiter und so fort. Das wäre das, was wir normalerweise machen würden, wenn jemand unsere Autorität so in Frage stellen würde. Und Bodhidharma lässt sich wieder nicht auf die Frage ein, sondern sagt nur, keine Ahnung. Und das sagt er natürlich nicht, um den Kaiser jetzt irgendwie bloßzustellen, unterstelle ich mal, sondern er zeigt wirklich das, was er über sich weiß. Wer steht da vor mir? Keine Ahnung. Er weiß es nicht. Er weiß es wirklich nicht. Dieses Nichtwissen ist entweder das Zeichen für jemanden, der ein bisschen beschränkt ist, oder das Zeichen dafür, dass jemand wirklich tief in die Lehre des Buddha eingedrungen ist. Denn hinter jeder Antwort, die wir geben darauf, wer steht da vor mir, wenn man mich fragt, steckt eine Identifikation, wer ich bin, eine Rolle, ich bin Zen-Lehrer, ich bin Informatiker, ich bin ein Mann, ich bin 45 Jahre alt und so weiter und so fort. Alle diese Dinge sind dazu da, um zu definieren, wer ich bin. Und dadurch, dass ich alle diese Dinge zusammennehme, mich damit identifiziere, gebe ich eine Definition meines Ichs, die einerseits andere Leute akzeptieren, aber die vor allem auch für mich selbst wichtig ist. Das ist das, womit ich mich im Leben orientiere. Das, worum alles bei mir geht, mein Ich, das bin ich. Bodhidharma sagt, keine Ahnung. Das heißt, jemand, der wirklich den Weg des Buddha sehr weit gegangen ist und die drei Merkmale der Existenz sind Vergänglichkeit, Leidhaftigkeit und vor allem Nicht-Identität oder Nicht-Ich gründlich erkannt hat, für den gibt es so etwas nicht mehr wie ein Ich. Die Frage, wer bin ich, in dem Sinne, wie der Kaiser sie gerne hätte, dass er ihn auf irgendetwas festnageln könnte, was er ist, ist nicht zu beantworten. Man kann eigentlich nur sagen, im Moment bin ich jemand, der vorm Kaiser steht. Heute Morgen war ich jemand, der müde war. Heute Abend bin ich vielleicht tot, weil ich eine patzige Antwort gegeben habe. Und wer ich im nächsten Moment bin, kann ich auch nicht sagen. Ich weiß es nicht. Ich kann nur erleben, dass da Gefühle sind, Gedanken, dass da einen Körper gibt, dass manchmal Willensimpulse in mir aufsteigen. Aber so etwas wie, das bin ich, das kann ich nicht beantworten. Das heißt, es ist eine total offene und ehrliche Antwort. Aber natürlich eine Frage, die der Kaiser nicht verstehen kann. Der Kaiser verstand die Bedeutung dieser Worte nicht. Naheliegend. Kann man nicht verstehen, wenn man das so viel über Buddhismus nicht weiß. Und die ganze Karma-Lehre, mit der Buddhismus, wie gesagt, gut zu vermitteln ist, die geht nicht so weit. Man kann sehr gut die Lehren des Karma verstehen, ohne letztendlich die Konsequenz zu verstehen, die die Erkenntnis dieser drei Wesenselemente der Existenz beinhalten. Leidhaftigkeit, Vergänglichkeit, Nicht-Ich. Man kann sein Ich prima behalten und kann das ganze karmische Denken weiter benutzen. Weil auch und gerade für das Ich ist das karmische Denken total nützlich. Wie kann ich dafür sorgen, dass es mir besser geht? Darum geht es im Buddhismus. Denkt man, wenn man mit Buddhismus anfängt. Und das ist ein vollkommen legitimer Eintritt in den Weg. Und deswegen kann man auch sagen, dass Bodhidharma in dieser Situation vor dem Kaiser vielleicht nicht besonders geschickt ist in der Art, wie er Buddhismus erklärt. Er ist total ehrlich, total radikal, deswegen ist es auch sehr bewundert, diese Geschichte. Aber natürlich ist das etwas, womit der Kaiser nichts anfangen kann. Und wenn man uns Buddhismus so verkauft hätte, wie Bodhidharma, wenn man irgendwann zum Sitzen gekommen wäre das erste Mal und wir gefragt hätten, wofür ist das eigentlich gut, was wir hier machen? Was bringt das? Du bist doch schon ein paar Jahre dabei. Das kriegt man da durch. Und wir hätten geantwortet, ja, nichts. Dann würde das die meisten Leute dazu veranlassen, den Kopf vielleicht schräg zu halten, so nicht der Kaiser, sich umzudrehen und wiederzukommen. Deswegen ist Bodhidharmas Antwort, obwohl sie zutreffend ist, problematisch. Und wir sehen, was mit Bodhidharma passiert. Bodhidharma überquert den Fluss und zieht in ein anderes Land. Das klingt jetzt nicht so dramatisch, aber tatsächlich ist es so, er musste Hals über Kopf abhauen. Er war auf der Flucht. Diese Geschichte beim Kaiserhof hat für einen Eklat gesorgt, hat wahrscheinlich seine gesamten vorigen buddhistischen Ratgeber in Schwierigkeiten gebracht, weil der Kaiser sich auf einmal fragte, ob er diese gigantischen Investitionen, die er in die Förderung des Buddhismus in seinem Land gemacht hat, ob das überhaupt angemessen war. Und deswegen wollten sie diesen Typen sofort loswerden, wahrscheinlich. Das heißt, Bodhidharma ist nicht einfach weggegangen. In dem Gedicht steht es dann auch drin. Insgeheim überquerte er bei Nacht den Fluss. Das heißt, er ist wirklich Hals über Kopf geflohen danach, weil seine Art, die Lehre zu vermitteln, unverständlich war. Was hier fehlt in dem Koran, ist übrigens die Frage, die der Kaiser auch ganz explizit stellt, welche Verdienste er sich erworben hat mit seinen guten Taten. Und Bodhidharma sagt ihm, kein Verdienst. Das ist hier weggelassen, aber ich nehme an, das hat den endgültigen Ausschlag gegeben. Wir haben den großen Vorteil, dass wir nicht der Kaiser sind und nur ein paar Berater haben, die uns ein sehr einseitiges Bild von Buddhismus vermittelt haben, sondern nachdem wir angefangen haben, für uns selbst zu üben, damit es uns besser geht, genauso wie das, was der Kaiser erwartet, uns auf den zweiten Teil worum es im Buddhismus geht, besser einlassen zu können. Wir können erstmal die grundlegende Erfahrung machen, dass Sitzen, Buddhismus, Zen praktizieren, tatsächlich karmisch etwas Positives für uns bewirkt. Wir wollten auch immer überprüfen, ob das so ist. Karmisch bewirkt das einfach, ich kann auch karmisch weglassen, bewirkt das etwas Gutes in meinem Leben. Führt es dazu, dass ich mit meinem Leben besser umgehen kann, dass ich mich freier fühle oder nicht? Wenn nicht, dann sollte ich überprüfen, ob das für mich das Richtige ist. Vielleicht was anderes machen. Aber wenn ich diesen Weg eingeschlagen habe und vielleicht feststelle, tatsächlich, Sitzen führt dazu, dass mir Sachen einfacher fallen, dass ich mich freier fühle, dass es mir besser geht, dann kann ich irgendwann in die Situation kommen, dass ich denke, meine eigentlichen Probleme sind deutlich weniger geworden. Eigentlich geht es mir ganz gut. Und das Einzige, was ich mir wünsche, ist, dass das, was ich beim Sitzen erlebe, dass es immer mehr wird. Dass ich diese Momente von Frieden, von tiefer Ruhe, dass das mein ganzes Leben wird. Dass es mir einfach immer schön geht. Darum geht es im Buddhismus, könnte ich denken. Und genau darum geht es letztendlich in der Lehre des Buddha nicht. Es geht nicht darum, dass ich als Ego in eine Position komme, wo es mir immer besser geht. In der normalen Sicht, wie wir uns das vorstellen. Also, dass ich immer friedvoller werde, dass in meinem Geist immer eine große Ruhe ist, dass ich keine Probleme mehr habe. So stellen wir uns das vor. Und ein bisschen ist das vielleicht auch so, aber es führt nicht zur Befreiung, sondern es führt in eine Einbahnstraße. Wenn man sich die buddhistische Vorstellung der verschiedenen Existenzformen anschaut, dann gibt es oberhalb der Menschenwelt die Götterwelt. Die Götterwelt ist dadurch gekennzeichnet, dass es einem sehr gut geht, man sehr langlebig ist, dass man sehr mächtig ist, dass alles, was man sich vorstellt, was man gerne hätte, sofort so ankommt. Stell es mir vor, und es ist da. Und dass man auch nichts mit Streit oder Auseinandersetzung mit anderen zu tun hat. Das ist das, was wir uns vorstellen könnten, was das Ziel des Wegs des Buddhas wäre. Das klingt erstmal total cool. Die Götterwelt, verglichen mit der Menschenwelt, mit all diesem Leiden. Leiden gibt es in der Götterwelt übrigens auch nicht. Leiden, kämpfen, sich durchsetzen müssen, das gibt es in der Götterwelt nicht. Also könnte das Ziel sein. Und ganz entscheidend ist, das Problem der Götterwelt ist, dass sie zwar sehr stabil ist und sich sehr angenehm anfühlt, aber dass sie vergänglich ist. Das heißt, die Götter fallen irgendwann, nachdem sie eine lange Zeit ihr gutes Karma genossen haben, wieder runter von dieser Ebene und verlieren ihre Fähigkeiten. Also sie verlieren die Fähigkeit, dass das, was sie sich wünschen, sich sofort manifestiert. Sie verlieren ihre Langlebigkeit, sie werden irgendwann krank, sie sind nicht mehr unsterblich und sie verlieren damit auch die anderen Eigenschaften, die damit einhergehen, der Frieden, die Ruhe. Und letztendlich geraten sie wieder in die gleiche Situation wie vorher, und zwar sobald ihr gutes Karma aufgezehrt ist. Und aufgrund der Perspektive, von wo sie kommen, dass es ihnen vorher so gut ging, ist das Ganze noch viel schlimmer. Es ist ein totaler Schock aus dieser Götterwelt, aus dieser Allmacht und vollkommenen Sorgenfreiheit zurückzukommen in die Welt des Kampfes, des Leidens, der Widerstände, der Ängste. Deswegen führt das nicht zur Befreiung, sondern zur Befreiung führt das, was Bodhidharma dem Kaiser gibt, auch wenn er es nicht versteht. Was Bodhidharma vollkommen ehrlich dem Kaiser anbietet, ist nichts. Gar nichts. Das Problem ist, wenn ich in einem karmischen, belohnungsbasierten Denken gefangen bin, dann tue ich immer das eine, um etwas anderes zu kriegen. Damit trenne ich mich letztendlich von meinem Leben. Oder eigentlich manipuliere ich die ganze Zeit nur mein Leben. Und es bedeutet, dass wann immer ich etwas tue, es nie ganz tun kann, sondern dass ich gleichzeitig woanders bin. Ich sitze also hier nicht in der Sendung, um zu sitzen, sondern ich sitze hier, um eine Erleuchtung zu bekommen oder die Fähigkeit zu bekommen, in meinem Alltag immer ruhig zu sein. Das bedeutet, die Zeit, wo ich hier bin, bin ich eigentlich gar nicht da. Das heißt, ich lebe gar nicht. Letztendlich auf die Spitze getrieben. Das ist so, als wenn man ein Heißgetränk zubereitet. Ein Tee. Ich kann entweder versuchen, den gesamten Vorgang des Teekochens und des Teetrinkens als Einheit zu sehen und versuchen, alles bewusst zu erleben. Oder ich kann sagen, es geht eigentlich bei der ganzen Geschichte nur um diesen ganz kleinen Moment. Der ganz kleine Moment ist, wenn ich den leckeren Tee schmecke. Das ist das, wofür ich das getan habe. Dafür ist es ganz schön viel Arbeit. Man muss den Tee kochen, man muss den Tee heiß machen, jemand muss den Tee kaufen, jemand muss den Tee zur rechten Zeit dann wieder abgießen, die Tassen müssen gewaschen werden, muss alles wieder weggestellt werden und so weiter und so fort. Alles Mühsal für einen ganz kleinen Moment des Genusses. Ich lebe eigentlich nur für diesen Schluck Tee. Das andere ist einfach blödes Beiwerk. Das ist eine karmische Sichtweise. Wenn ich in der Lage bin, diese Unterscheidung wegfallen zu lassen, dann kann ich den ganzen Vorgang, alles, was mit dem Tee zusammenhängt, erleben für mich und genießen. Dann kann ich auch sagen, zum Tee trinken gehört für mich Tee kochen, natürlich, gehört zusammen. Ich kann nicht unterscheiden zwischen, das ist der, den will ich eigentlich Moment und das andere ist der, dafür mache ich das Prozess. Wenn wir es schaffen, uns aus dieser, ich tue etwas für etwas anderes, für ein anderes Ziel, Mechanik herauszubewegen, dann schafft uns das eben auch die Möglichkeit, unendlich viel Potenzial zu bekommen, wo wir frei sein können. dann bedeutet Sitzen eben nicht mehr eine Übung, um Erleuchtung zu bekommen, sondern Sitzen, hier sitzen, ist dazu da, um hier zu sitzen. Beim Sitzen ist das einfach. Deswegen beginnen wir bei dem Sitzen. Aber ich kann es natürlich mit jeder anderen Tätigkeit auch so machen. Wenn man arbeitet, um Geld zu verdienen, ist das sehr, sehr anstrengend. Weil man die ganze Zeit sich überlegt, ob es das wert ist, ob man seine Zeit nicht verschwendet, dieser stupiden Arbeit. Aber das muss man nicht. Man kann auch einfach arbeiten, um zu arbeiten. Und dann ist es nicht mehr Zeit, die man verkauft sozusagen, Lebenszeit, sondern es ist deine Zeit, die du benutzen kannst. Wenn wir dahin kommen können, diesen Anspruch aufzugeben, dass irgendetwas Besonderes und Transzendentes irgendwo am Horizont ist, irgendein Wunder geschieht, mit am besten irgendwelchen blauen Strahlen oder Regenbogen, wie das oft in den Geschichten dargestellt wird. Wenn wir darauf verzichten können, dann öffnen wir uns damit gleichzeitig der Erfahrung, in jedem Moment da sein zu können. Und dann wird man früher oder später feststellen, dass das Transzendente, was man gesucht hat, diese Freude, diese Leichtigkeit, das Gefühl, dass einem etwas geschenkt wird, nicht daher kommt, dass man sich das irgendwie verdient hat, sondern dass es einem von selbst über den Weg läuft, ohne dass man dafür irgendetwas tun muss. Und der Einstieg dafür ist letztendlich zu erkennen, dass es so etwas wie ein transzendentes Ziel im Morgen oder nächstes Jahr oder in 10 Jahren, dass es das nicht gibt, dass es Befreiung nicht morgen gibt, nicht in 5 Jahren. In dem Moment, wo ich mich auf so ein Modell einlasse, schreibe ich auch fest, dass ich es nie erleben werde, dass ich nie frei sein werde. Letztendlich, dass ich so etwas wie Befreiung nie erreichen kann, weil ich es immer nach vorne in die Zukunft projiziere als Belohnung, die ich irgendwann kriege. Wenn ich auf dieses Belohnungsdenken verzichten kann, wenn ich nicht nur versuche, das Universum zu manipulieren, damit ich meine spirituelle Belohnung bekomme, dann kommt die Belohnung von selbst. Ja, ich wünsche euch viel Erfolg dabei. Vielen Dank.